Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Die DGUV-Regel 100.001 ist aktualisiert worden im Juni 2025. Und darüber sprechen wir heute hier in der neuen Wandelwerker-Podcast-Folge. Was ist neu? Was hat das auch für eine Auswirkung unter Umständen auf das Thema Kulturentwicklung? Mein Name ist Stefan, Geschäftsführer der Wandelwerk Consulting GmbH. Und zusammen mit unseren knapp 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützen wir Unternehmen aus Mittelstand und Konzern dabei, systematisch die Sicherheitskultur weiterzuentwickeln, um dadurch die sicheren Aktivitäten zu steigern und Arbeitsunfälle und unsichere Verhaltensweisen zu reduzieren. Und mit dabei ist heute wieder die Anna.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Anna Ganske, auch Geschäftsführerin hier im Unternehmen Wandelwerker. Und ich freue mich drauf, dass wir jetzt mal wieder in eine, dieses Mal die DGUV-Regel reinschauen.
Genau. Und die DGUV-Regel ist im Wesentlichen ja schon ganz gut überarbeitet worden, kann man sagen. Im Allgemeinen ein bisschen vorgegriffen vielleicht, ist so gefühlt, ist sie praxisnäher geworden. Sie scheint aus meiner Sicht zumindest auch moderner zu sein, weil sie ein bisschen auch den Kulturwandel im Fokus hat. Und ich glaube, die Intention war auch, es verständlicher zu machen, weil das war ja vorher ein bisschen anders. Und lass uns da ein bisschen reingucken. Also du hast ja auch reingeschaut, was fällt dir als erstes auf, wenn du jetzt diese neue Version der DGUV-Regel 100.001 liest?
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass es nun ganz eindeutig drinsteht, explizit drinsteht, dass die DGUV-Regel die Vorschrift 1 konkretisiert. Also es ist quasi nicht nur als Erläuterung zu verstehen, sondern eine Konkretisierung. Und damit bringt sie natürlich auch nochmal deutlich mehr Verbindlichkeit für die Unternehmen dort dran. Und hilft den Unternehmen auch einfach Stück für Stück, Schritt für Schritt da gute Umsetzungen zur Einhaltung der DGUV-Vorschrift 1 zu finden. Ne? Weil da haben wir ja wenig Spielraum, die muss dann auch umgesetzt werden, die ist gültig. Ne? Und da ist es, glaube ich, für die Unternehmen und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sehr, sehr schön, dass sie da einfach eine Konkretisierung jetzt über die DGUV-Regel haben, die das dann auch konkretisiert.
Ja, du sagst das schon richtig, also praxisnäher. Ne? Also ich glaube, sie gibt jetzt in einigen Teilen, das könnte man die Sicherheitsbeauftragten, aber auch bei den Gefährdungsbeurteilungen, schauen wir uns gleich mal an, wirklich finde ich eine klarere Struktur vor, wie eine Umsetzung aussehen könnte, und hat auch schon mal ein bisschen gespoilert, auch spannende Aussagen zum Thema Unterweisung, die so ein bisschen in diese Richtung gehen, die wir hier in diesem Podcast ja schon etliche Male besprochen haben. Aber hierzu entsprechend gleich mehr. Aber ich glaube, ein Punkt ist ganz wichtig, finde ich zumindest. Wenn man mal so die alten Varianten liest, war der Fokus aus meiner Sicht immer sehr stark auf, das ist deine Pflicht und du musst das tun. Ja, so rein so rechtlich und verpflichtende Themen, die immer noch drin sind, logischerweise. Ja. Aber mein Gefühl ist, man geht jetzt mehr in die Richtung, wie kann ich es denn umsetzen, und gibt vereinzelt auch, gerade beim Thema Gefährdungsbeurteilung, auch so eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung und so kleine Prozessbeschreibung. Mhm. Also man kann es jetzt nicht eins zu eins übernehmen, aber zumindest ist es ein Impuls, wie so eine Prozessbeschreibung und so ein Prozess aussehen kann aus meiner Sicht.
Ja, und zur Konkretisierung gehört auch dazu, dass dort aus meiner Konkretisierung und auch zur, du hast gesagt, sie ist auch ein bisschen moderner geworden, ne? Gehört eben auch dazu, wenn wir an den einzelnen Punkten jetzt gleich nochmal vorbeikommen, ist, dass sie deutlich mehr auch das Thema Kulturentwicklung, also das Thema, wo wir den ganzen Tag drüber sprechen, ne? Auch da finden sich jetzt deutlich mehr, die Unterweisung hast du gerade angesprochen schon, aber eben auch in vielen anderen Aspekten, das Thema der Kulturentwicklung, wo wir hinwollen, ne? So eine Haltungs- und positive, proaktive Kultur hineinzukommen, da gibt es auch deutlich mehr Elemente dazu da drin, als es vorher der Fall war.
Ja, noch spannende Aussagen. Also wir reden ja oftmals über die Pflichten des Unternehmers, in Anführungszeichen, der Führungskräfte. Und ich finde auch hier, schon ein bisschen vorgegriffen, kommen wir auch gleich zu, auch Aussagen zu den Pflichten von Mitarbeitern und Mitarbeitern. Ja. Also ganz spannend, was wir gleich darüber sprechen werden. Aber lass uns ganz zu Beginn mal zum zentralen Instrument kommen, zu den Gefährdungsbeurteilungen. Denn hier war ja früher im Prinzip nur sinngemäß die Aussage, du musst es machen, und ganz, ganz grob angerissen. Und das ist ja jetzt etwas anders, ne? Also was ist aus deiner Sicht neu?
Ja, also hier gibt es aus meiner Sicht schon eine sehr, sehr große Veränderung gegenüber der alten DGUV-Regel. Früher stand dort drin, Gefährdungen sind zu beurteilen. Das ist relativ allgemein und interpretationsfähig gehalten. Heute steht drin, dass die Gefährdungsbeurteilung oder ist ein sehr konkreter Prozess in 7 Schritten beschrieben, ne? Von der Festlegung der Tätigkeit bis hin zur Wirksamkeitskontrolle. Jetzt werden viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit, denen kommt das jetzt nicht neu vor, die kennen die 7 Schritte zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung, aber es ist eben etwas, was sich hier für die DGUV-Regel deutlich geändert hat.
Genau, also im Prinzip sehen wir hier schon, wenn man reinguckt, dass da eine große Veränderung ist, obwohl man hier halt beschreibt, sage ich mal, wie die Vorgehensweise ist, wenn man hier wirklich mal genau reinguckt. Dann hat man hier schon eine gute Übersicht beim Thema Beurteilung von Arbeitsbedingungen. Ist halt schon, kann man sagen, das ist immer Methode der Gefährdungsbeurteilung mit den entsprechenden Schritten und ja, Beschreibungen, mit denen man schon arbeiten kann, die einen halt auch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit sollte das wissen. Ne? Also das wäre jetzt schlecht, wenn nicht, ja. Aber ich glaube, es könnte halt hier nochmal einen Vorteil bringen, gerade vielleicht beim Handwerksunternehmen, ja, die vielleicht im Unternehmermodell aktiv sind. Kann man auch darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht in der heutigen Art und Weise. Aber zumindest gibt man hier Menschen, die jetzt vielleicht nicht diesen intensiven Background haben, wie eine erfahrene Fachkraft für Arbeitssicherheit, schon, sag ich mal, Dinge an die Hand. Und in diesen Schritten, finde ich zumindest, was wie du das siehst, ist ja schon ja, sehr konkret auch beschrieben. Aus meiner Sicht.
Auf jeden Fall. Und dann gibt es auch in diesem Kontext noch einen weiteren Punkt, der dort auch mit berücksichtigt ist und der vorher auch nicht mit enthalten war. Und das war das Thema auch der psychischen Belastung, ne, die dort berücksichtigt werden müssen. Auch die waren vorher nicht mit enthalten und sind jetzt aber mit drin. Und ich finde, glaube ich, ein paar andere Dinge, die jetzt auch dort mit ergänzend aufgeführt werden, ist das Thema, was wir immer wieder haben und wo wir schon viele, viele Podcasts auch so aufgenommen haben, ist das Thema Sprache und Verständlichkeit. Ne? Wir haben nun mal heute nicht im Unternehmen alle diejenigen, die deutsche Sprache alle gleich gut sprechen. Und trotzdem müssen wir eben auch alle über die Gefährdung mit abholen. Und da ist das Thema der Sprache und Verständlichkeit jetzt auch im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung mit berücksichtigt. Das gilt auch für Leiharbeitnehmer und für Menschen mit Behinderung. Auch die sind dort jetzt explizit mit genannt. Und ich finde auch ein ganz spannender Punkt, der auch ergänzt wurde, ist, dass digitale Dokumentation ausdrücklich erlaubt. Also, dass die digitale Dokumentation ausdrücklich erlaubt. Und das ist etwas, wo wir uns Stück für Stück in die richtige Richtung bewegen. Ne? Ja. Wenn man auf der einen Seite guckt, ne, ich weiß, so eine Regel entsteht ja auch nicht von heute auf morgen. Also das dauert viele, viele Monate und Jahre. Ne? Wir haben das bei der Gefahrstoffverordnung jetzt auch wieder erlebt, wie lange das dann teilweise dauert. Und auf der anderen Seite muss man sich überlegen, so wie arbeiten wir und nicht nur wir bei Wandelwerker, sondern auch alle da draußen. Ne? Wir arbeiten mittlerweile mit KI-gestützten Systemen, ne? Auch die Unternehmen, auch in den großen Konzernen. Und jetzt schauen wir auf die Regel und sind erstmal froh, dass überhaupt das Thema digitale Dokumentation mit drinsteht. Also ich glaube, wir gehen auch Schritt für Schritt in die richtige Richtung, was das Thema angeht.
Ich glaube, das Thema psychische Belastung noch mit reinzunehmen, ne? Stichwort Mental Health, glaube ich, ist schon sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, hier haben viele Unternehmen doch eine sehr große offene Flanke, glaube ich. Also es ist oftmals, glaube ich, ein Elfmeter ohne Torwart, was das Thema psychische Belastung betrifft und die Auswirkungen. Und auch hier im Prinzip ein kulturelles Thema. Ne? Ja. Also wir sehen es hier auch, Unternehmen, wir nehmen immer die Bradley-Kurve wieder als Modell, dann kann man so andere nehmen, aber die Bradley-Kurve hier mal genommen, sieht man es hier, finde ich, immer ganz gut. Ja, also Unternehmen, die auf Stufe 2 sind, die auf dem Weg zu Stufe 3 sind, befassen sich zumindest schon mal damit. Ja, haben im Idealfall auch schon mal eine Gefährdungsbeurteilung gemacht. Und ja, das ist schon, muss seit Jahren schon gemacht werden. Aber wir alle wissen, wie es in der Praxis aussieht. Es wird eher seltener gemacht. weil natürlich Unternehmen auch wissen, was dabei rauskommt. Und wenn ich ein Ergebnis, so ist ja auch mal die Denkweise, wenn ich das Ergebnis habe von dieser psychischen Belastung oder von psychischen Gefährdungsbeurteilung, dann muss ich auch tätig werden.
Ja, dann weiß ich es ja.
Dann weiß ich es offiziell. Und darum wird es oftmals auch, glaube ich, hinten rausgezögert. Mhm. Aber das hier reinzuschreiben ist ein wichtiger Punkt. Und nochmal auf das Thema Kultur zurück. Dann hat man es ja oft in der Kulturstufe 2, reaktive Phase. Dann habe ich vielleicht sogar, wenn ich gut bin als Unternehmen, habe ich vielleicht schon auch betriebliche Maßnahmen, um halt reaktiv tätig zu werden. Also ich habe Mental Health Helfer, wie heißen die?
Mentale Ersthelfer.
Mentale Ersthelfer,
genau,
ja. Ja. Mentale Ersthelfer, ich habe auch vielleicht ein Programm, ich habe auch einen Anbieter, der vielleicht unterstützt, tätig wird. Ich habe die Seelsorgenummer und andere Sachen, die habe ich. So, aber ich vergesse auch hier, das ist ja wie im Arbeitsschutz nichts anderes. Ich vergesse ja, ich mache hier quasi ja die Ursachenbekämpfung. Und ein typisches Unternehmen, was aus Kulturstufe 3 ist, ja, geht da an die Wurzel des Übels und macht nicht nur halt schön Wetter vorne weg, was halt so ja, sichtbar ist. Ne? Das sieht man ja oft. Von daher ist es, glaube ich, gut, dass man das auch hier nochmal reinnimmt. Und ich glaube, es muss noch viel, viel mehr verankert werden, was auch ein Kulturthema ist.
Ja, ein ganz, ganz großes. Ne? Und da stehen auch Unternehmen vor, ne, teilweise auch einfach noch ganz großen Herausforderungen. Also ich finde, wenn man so ein bisschen auf dieses Thema nochmal drauf blickt, Gefährdungsbeurteilung zusammenfassend, ne, der Versuch ist schon deutlich da, das von einem reinen Papierakt hin einfach zu einem lebendigen Prozess der kontinuierlichen Verbesserung zu entwickeln. Ne? Und da wollen wir ja hin. Ne? Die Gefährdungsbeurteilung ist ja im besten Fall eben nicht das, was ich auf dem Papier erstelle, sondern ein lebendiges Dokument, was uns einfach da unterstützt, einen guten Arbeitsschutz vor Ort zu gestalten. Und ich glaube, da sind in der Regel jetzt ganz, ganz wesentliche Schritte auch in diese Richtung gemacht, die Unternehmen und auch die Fachkräfte für Arbeitssicherheit darin unterstützen, das gut vor Ort zu meistern.
Ich glaube, die Gefährdungsbeurteilung ist aus meiner Sicht sogar das A und O. Auch wir reden ja mal über Bürokratie. Und da habe ich ja erst letztens mit dem Dr. Christian Felten darüber gesprochen von der BASI e.V., dass wir auch da in diesem Thema Entbürokratisierung, dass das Thema Gefährdungsbeurteilung, genau was halt dieser lebendige Prozess ist, dieser kontinuierliche Entwicklungsprozess ist, dass das eigentlich das Mittel der Wahl sein muss, um halt für sich Klarheit zu schaffen und auch dazu beizutragen, die Entbürokratisierung als großes Schlagwort voranzutreiben. Aber das ist mal nicht da beim Thema geklappt oder so tief stecken bleiben. Da gibt es ja demnächst nochmal die Fragerunde mit der BASI, die jetzt aufgenommen worden ist, die auch zum Thema Entbürokratisierung dafür beitragen wird. Lass uns mal auf ein Thema gucken, was wir gerne und auch mit vollem Herzen immer pushen, dass es besser werden muss in Unternehmen, ja, wo wir vielleicht beim einen oder anderen so ein bisschen auch eine andere Meinung haben vielleicht, als der eine oder andere draußen am Markt und auch Berater vielleicht oder Fachkraft für Arbeitssicherheit. Das Thema Unterweisung. Ja. Wie sieht es denn aus deiner Sicht jetzt aus in dem neuen Regelwerk zum Thema Unterweisung?
Besser. Ja. Jetzt kann ich, genau, wie sieht's aus? Also ich hatte vielleicht gestern auch noch so als Randgeschichte dazu, ich habe gestern eine Strategievorstellung gehabt, auch in einem Unternehmen, und da ging es auch um das Thema Unterweisung, was bei den Führungskräften ein riesiger Schmerzpunkt ist. Ne? Da muss man sich vorstellen, hat ein Verwaltungsmitarbeiter, die nutzen auch ein digitales System, ein Verwaltungsmitarbeiter, für den es quasi 3 Gefährdungsbeurteilungen gibt. Das ist einmal Remote-Arbeit, die normale Gefährdungsbeurteilung und das Fahren des Dienstfahrzeuges. 3 Gefährdungsbeurteilungen, das wissen wir alle, die Unterweisung ist die so ein bisschen auch die Folge aus der Gefährdungsbeurteilung, um die Informationen zu vermitteln. Und worauf ich hinaus will, der Mitarbeiter in der Verwaltung hatte 27 Unterweisungen durchzuführen, digital in einem Schulungssystem. Jeder von uns weiß, was das bedeutet. Das funktioniert nicht. Und das ist symptomatisch, oder das ist jetzt ein Fall, der jetzt eben gestern auch mal wieder ein Thema war in einem Unternehmen, den wir bei ganz vielen Unternehmen haben. Und ein anderes Beispiel hatten wir auch in dem Podcast schon mal aufgezeichnet. Da hatten wir ein Unternehmen, wo ein Verwaltungsmitarbeiter eine Unterweisung für Lockout-Tagout machen muss, weil das halt alle kriegen. Und das ist jetzt aus meiner Sicht auch hier nochmal deutlich konkretisiert worden. Ne? Früher stand drin, einmal im Jahr ist zu unterweisen. Jetzt steht drin, aufpassen, verständnisorientiert, und das sind sehr, sehr wichtige Begriffe, interaktiv, ganz wichtiger Begriff, und wirksam. Und ich finde, das sind großartige Wörter, die schon eine gute Richtung geben, wie eigentlich eine Unterweisung aufgestellt und gestaltet sein muss, damit am Ende des Tages die Informationen, die wir ja vermitteln wollen, auch ankommen. Und wenn man dann mal auf die bestehenden Unterweisungen schaut, dann sieht man schon, da haben wir noch ein bisschen Spielraum, ne? In allen Punkten. Verständnisorientiert, interaktiv und auch wirksam.
Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Punkte, weil wir haben ja heute erst bei einem unserer Kunden eine Guideline für Unterweisung und auch Handlungsanleitungen und Beispiele für Unterweisungsgestaltung global ausgerollt. Das ist ja heute erst hier passiert. Und ich glaube, das sind die wichtigen Punkte drauf. Ne? Es reicht eben sehr wahrscheinlich auch nach Ansicht der Beteiligten in diesem Regelwerk nicht aus, eine PowerPoint-Präsentation für alle Themen. Ne? Ich sage mal wieder, wenn du so Themen hast, wo halt wenig Risiko ist, okay, Haken dran. Ja, aber da, wo wir wirklich wissen, jetzt muss der Mitarbeiter verstehen, um was es geht. Jetzt muss er das Thema Kompetenzen, was Risiko betrifft, mitnehmen. Dann reicht es in den meisten Fällen nicht aus. Und das beschreibt es aus meiner Sicht hier sehr gut. Ja, also ja. Und vor allem sagt es auch eins, das Thema Selbststudium allein reicht, glaube ich, so nicht mehr aus. Ja, das ist, glaube ich, ein Thema. Also alleine reicht es nicht mehr aus. Man muss halt schon gucken, dass wir immer hier in den Dialog geht. So, während, wie gesagt, früher auch drin stand, auch bei den Wiederholungen, ne, jährlich eine Wiederholung, ja, auch ganz allgemein gehalten, keine großen Vorgaben, so didaktisch im Vorgehensweise, ist heute zumindest da niedergeschrieben. Interaktive Vermittlung, Nachweis von Verständlichkeit und Praxisbezug und vor allem ist ein wichtiger Punkt jetzt auch, Rückfragen müssen möglich sein und gegebenenfalls praktische Übungen. Ja. Und das spiegelt ja wieder, was wir seit Jahren schon bei Unternehmen quasi einsetzen. Weg vom PowerPoint hin zu Formaten wie Beispiel Sicherheitskurzgespräch, wie Beispiel Marktplätze, Szenarien, wie auch Quiz oder Kartenspiele. Und da haben wir auch das Thema Safety Stories entwickelt, was ja wirklich sehr, sehr gut ankommt. Wir haben das Thema systemische Fragen, kommt auch gut an. Aber mein Eindruck ist, dass das Thema Safety Stories, was wir hier entwickelt haben, glaube ich, so ist das Feedback, massiv darüber steht, was die Kompetenzen und Entwicklung betrifft und der Spaß auch am Arbeitsplatz betrifft.
Ne? Bringt halt eine Prise Humor mit rein. Also für diejenigen, die Black Stories kennen als Kartenspiel, das ist das Pendant für Safety Stories.
Ja, geht in die gleiche Richtung. Also von daher, da sehen wir immer, das kommt, egal ob bei Führungskräften oder Mitarbeitern, in Hierarchie-Ebenen gut an.
Wir hatten ja dieses Praxis, also dieses Face-to-Face-Unterweisung hatten wir vorher auch schon in einigen Themen, ne? Beim Thema Gefahrstoffe, auch beim Thema persönliche Schutzausrüstung, zum Beispiel beim Arbeiten in Höhen. Ne? Aber jetzt steht es eben auch ganz generell nochmal drin, ne? Auch das Thema der Rückfragen und ich finde, das ist eine großartige Entwicklung und das bräuchten wir, ja, das müssen wir auch so umsetzen, nicht nur umsetzen, sondern das müssen wir auch in unserer Gesetzgebung, glaube ich, immer weiter vorantreiben, dass sich das überall wiederfindet.
Ich glaube, nicht nur in der Gesetzgebung. Ich bin immer der Freund davon, dass weniger zu regeln, dafür mehr zu fördern. Ich glaube, wir müssen viel mehr nochmal die BG und die Unfallversicherer gefragt, glaube ich, das noch klarer reinzuregeln. In den eigenen Methoden, die sie nutzen. Ja. Und ich sage auch das, was wir halt den Fachkräften für Arbeitssicherheit, den Führungskräften in den Schulungen bei den BGs auch mitgeben. Weniger PowerPoint, mehr Dialog, mehr vor Ort, da wo es relevant ist. Es hilft nichts davon, den Kollegen unserer Verwaltung zu sagen, der Staplerfahrer hat Vorrang, weil er gefährlich ist. Wenn der Verwaltungsmensch noch nie im Stapler gesessen hat, wird er nie verstehen, dass der so 3, 4, 5 Meter vor dem nur 20% mit dem dicken Daumen sehen kann, ja, von dem Umfeld. Wird er nicht verstehen. Deswegen vor Ort ruhig mal reinsetzen in den Stapler, aus eigener Erfahrung, das bewirkt sehr, sehr viel. Das ist wie Handlauf, ist, haben wir auch schon mal gesprochen. Handlauf nutzen, kann ich immer sagen, du musst einen Handlauf nutzen. Oder ich habe halt auf so einem Safety Day oder ähnliches mal so einen Handlauf-Simulator, der dir mal plötzlich mal die Beine wegschießt, du dann runterfällst und dann quasi kurz, also wegzieht, ja, und du dann quasi doch mal unten merkst halt, okay, pass auf, das hätte auch übel enden können. Ich glaube, das ist, was man braucht, weil das bleibt auch hängen am Ende des Tages. Also,
das ist ein bisschen lebendiges Szenario des Handlaufsimulators. Aber das hilft auf jeden Fall, das Ganze gut zu verstehen. Ja, ich glaube, ein weiteres Thema, was den meisten, glaube ich, sehr, sehr hilft, ist das Thema Pflichtenübertragung, Pflichtendelegation. Ich habe da schon viele, viele Formulare zu gesehen. Da gibt es jetzt in der neuen DGV-Regel tatsächlich ein Musterformular, was genau beschreibt, ne, was übertragen werden darf, auch welche Fachkunde und Zuverlässigkeit dafür nötig ist und dass der Unternehmer die Aufsichtspflicht behält. Auch das ist etwas, was aus meiner Sicht vielleicht dem einen oder anderen so manchmal gar nicht so richtig klar ist, ne, was aber eben auch die Führungskräfte natürlich nicht davon entbindet, auch einen Teil dieser Aufsichtspflicht mit zu übernehmen im Rahmen ihrer Pflichtendelegation. Ne?
Ja, also es gab ja schon immer diese, klar, die Anforderung ist nicht neu, wird das der erfahrene Arbeitsschützer sagen, der hier zuhört, aber es ist etwas klarer definiert, wenn man mal genau reinschaut in das Regelwerk, sie ist klarer definiert worden. Es gibt ein Beispiel dazu, ja, und sagt der Hinweis auf Kontrollpflicht kommt aus meiner Sicht noch etwas deutlicher raus, als es vorher war. Und ich glaube, viele Unternehmen, die gerade vor der Herausforderung stehen, Pflichten zu übertragen, tun sich ja oftmals schon schwer, jetzt irgendwie so einen Text zu finden. Ja, also das Ding ist vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt schon länger hat, ein bisschen banal, aber am Ende des Tages, je nachdem, wo man jetzt gerade steht in der Kulturentwicklung, tun sich Unternehmen auch schwer, was muss ich jetzt reinschreiben, worauf kommt es an. Ja, das ist, glaube ich, schon ein guter Punkt, wenn man hier jetzt genauer reingeht und auch nochmal die klare Botschaft, Verantwortung bleibt am Ende des Tages immer beim Anführungszeichen Unternehmer, Schrägstrich Arbeitgeber, so auch wenn er es delegiert, er muss zumindest prüfen, wird es auch eingehalten und vor allem, und das sehen wir ja auch, wenn wir Aufgaben delegieren, nicht nur vom Arbeitgeber oder Unternehmer auf die Führungskraft, sondern auch vom Führungskraft auf Sicherheitsbeauftragte, ähnliches, kann der überhaupt den Job erfüllen? Ja, jemandem etwas zu geben, was er nicht erfüllen kann und dann zu hoffen, es läuft, ist ja ein bisschen
läuft nicht.
Blauäugig. Ne? Ja.
Und jeder, der auch, ich glaube, Thomas Willrich wird sich freuen, wenn Thomas Willrich nämlich auch das seit Jahren predigt. Es reicht nicht einfach nur ein Dokument aufzusetzen und dann sagen, ja, ich habe dir jetzt die Verantwortung übertragen, sondern ich kann dieser Führungsverantwortung auch nur nachkommen, wenn ich es vor Ort überprüfe. Ne? Und wenn ich auch dieser Kontrollverantwortung dort mit nachkomme.
Ja, das ist mal ein guter Punkt. Rechtsanwälte, ne? Also wenn ich über sowas rede, über Pflichtendelegation rede oder auch Schule, da kann ich immer nur empfehlen, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, sucht euch jemanden, der davon Ahnung hat. Sucht euch so einen Thomas Wehrig oder Matthias Klacke oder irgendwas in diese Richtung, mit den beiden arbeiten wir ja auch, ja, die wirklich wissen, wovon sie sprechen, die auch den Führungskräften klar sagen können, was deren Verantwortung ist. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und mach es nicht so mit gefährlichen Halbwissen. Einmal selbst ganz kurios gehabt. Wir waren haben Workshops gehalten. Vor uns hat jemand über rechtliche Verantwortung und Haftung gesprochen. Wir waren dann nach dem Thema Kulturentwicklung. So, und es war absolut kurios, also richtig kurios für mich, ja, weil die Person, die vorher darüber gesprochen haben, wie rechtliche Verantwortung und Haftung aussieht, ja, haben quasi. Man würde es nennen Galileo, also gefährliches Halbwissen von sich gegeben, was wir halt leider dann irgendwie im Dialog immer wieder aufgreifen mussten, weil es ja auch zum Thema Verantwortung gehört und Führungskräfteverhalten gehört und mussten es im Prinzip widerlegen. Und das, also Katastrophe. Also das war nicht gut, deswegen immer wieder die Empfehlung, sucht euch jemanden, der wirklich Ahnung hat, ja, und nicht nur jemand, der glaubt, Ahnung zu haben. Ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Meistens erkennt ihr es auch schon, am Rückfragen stellt. Ja. Ja.
Und der auch die Differenzierung schafft zwischen dem, was steht im Gesetz und wie setze ich es in der betrieblichen Praxis um. Ne? Weil ein Arbeitsschutzgesetz zu zitieren, das kann jeder von uns. Ne? Aber das in den richtigen Kontext zu setzen und auch mit belegbaren Urteilen zum Beispiel zu belegen, zu sagen, ne, wenn man das nicht macht, passiert das. Ne? Aber eben auch zu sagen, ne, das passiert eigentlich in der Regel nicht. Da, die beiden Kollegen, mit denen wir da ja viel zusammenarbeiten, hast du schon genannt, sucht euch da jemanden wirklich, der davon einfach Ahnung hat, ne? Und der sich tagtäglich mit dem Thema Paragraphenrecht auseinandersetzt.
Ja, ja, also immer, Thomas Friedrich sagt, glaube ich, immer, da wo Leiter hintersteht, Teamleiter, Funktionsleiter, Meister, also das kann Leiter dahinter, aber auch eine Leitungsrolle, das ist alles Führungskraft und entsprechend dem haben die eine Verantwortung und eine Haftung entsprechend, ja. Die nicht der Angst oder Panik mache, das kennt ihr von uns ja, das ist ja nicht unser Stil, aber das muss auch klar sein. Und da merkt man schon dran, ob ihr einen guten Menschen habt, der was erklären möchte oder halt nicht.
Ja, dann ist da noch ein bisschen was zu ergänzen zu dem Thema der Fremdfirmen mit drin. Ich würde aber gerne auf einen Punkt nochmal zu sprechen kommen, der auch sich quasi verändert hat. Und zwar geht es um die Pflichten der Versicherten. Und Versicherten meint hier insbesondere die Beschäftigten. Und hier steht jetzt neu mit drin, sie sollen mitdenken und mitwirken. Ne? Früher stand dort drin, Beschäftigte haben die Vorschriften zu beachten. Das heißt, ich muss mich an die Regeln halten. Und diejenigen, die sich ein bisschen auch in der Kulturstufe, in den unterschiedlichen Kulturstufen mit auskennen, ne, wissen, dass das natürlich etwas ist, was in Richtung Gehorsam, Regel und Gehorsam geht. Ne? Beschäftigten haben, die, haben sich an die Vorschriften zu halten. Und hier hat es aus meiner Sicht einen großen Schritt in Richtung auch Kulturwandel gegeben, sondern jetzt steht dort wirklich explizit drin, sie sollen mitdenken und mitwirken.
Ja, und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diesen Weg zu gehen. Ja, dass man wirklich sieht, okay, Gesundheit, dass man wirklich diesen Weg wirklich mitgeht und vor allem es nicht nur, man sagt, es stand immer schon da, sie müssen die Vorschriften sich halten, haben auch eine gewisse Mitverantwortung. Das stand halt schon immer drin, aber halt diese große Darstellung ist halt schon ein Unterschied, so wie es heute aussieht. Ja, das ist schon was anderes, weil man hier genau rauf im Prinzip sagt, liebe Mitarbeiter, ja, auch du hast eine klare Verantwortung, ja, du hast eine klare Verantwortung als Eigen- und auch Fremdvorsorge, steht sogar auch drin, ja. So, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Mitarbeiter auch erkennen, ich bin hier nicht nur, um meinen Kopf am Tor abzugeben, und das passiert leider relativ oft noch im Unternehmen, muss man fairerweise sagen, auch unternehmensintern auch gefördert, ja, weil ich halt überreguliere. Mein Lieblingsbeispiel ist halt hier immer jemand, der barfuß übers Werksgelände läuft, angesprochen wird und dann fragt, wo stehen würde, dass ich halt nicht barfuß laufen kann. So, das sieht man schon, dann ist das echt extrem geworden. Und hier ist, wird klarer herausgestellt, zum Thema aktive Meldepflicht, ja, das Thema Verbot, sicherheitswidrige Weisungen zu befolgen. Ja, klare Aussagen, Alkohol, Drogen, Medikamente. All das sind, glaube ich, gute Punkte, die Unternehmen noch ein bisschen mehr in die Hände spielen, ja, und auch nochmal klar machen, das, was wir immer auch wieder sagen, ne? Wir müssen halt, wenn wir wirklich wollen, dass den Führungskraft oder ein Geschäftsführer oder die Fachkraft für Arbeitssicherheit, wenn die irgendwann so 15, 16, 17, wie mir auch 18 Uhr für die lange arbeiten oder länger, wenn die vom Werk runtergehen, ja, wenn ich darauf verlassen soll, dass auch in der Spätschicht, in der Nachtschicht sicher gearbeitet wird, ja, und auch von der untersten Führungsebene zum Beispiel auch uns hier Verhaltensweisen, Handlungen nicht geduldet werden und sie auch nicht anweisen und sich auch selbst die Führungskräfte darum bemühen, sichere Prozesse zu strukturieren, dann braucht es auch eine gewisse Eigenverantwortung von den Mitarbeitenden auf allen Ebenen. Und das ist, glaube ich, hier eine gute Konkretisierung, die aus meiner Sicht wirklich den Kulturwandel mit fördert.
Ja, und ich finde auch wirklich, schaut da mal rein und guckt euch diese drei, ich nehme jetzt mal extra diese drei, ne, nicht den Punkt mit dem Alkohol, sondern die Punkte dort vorne. Wenn wir diese Punkte, wenn jeder Beschäftigte im Unternehmen diese Punkte betrachten würde, ne, und die wirklich auch ernst nimmt und mit Leben belegt, dann wären wir in so vielen Unternehmen schon einen richtigen Schritt weiter. Ne? Nicht unsicher handeln, wenn ich das weiß, Gefahren zu melden, ne? Insbesondere eben auch, was so Thema beinahe Unfälle und so angeht, dann wären wir kulturell, glaube ich, schon einen richtigen Schritt weiter. Und ich finde, da steht was richtig Gutes drin.
Und das ist am Ende ist auch das Thema Beteiligung. Ne? Ja. Also wie kriege ich denn die Kollegen vor Ort besser beteiligt? Und das ist ja schon so, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, dass am Ende des Tages halt Regeln immer besser sind, ja, wenn Mitarbeiter beteiligt sind, weil dann wird es besser angenommen, ja, und sie können entsprechend, sage ich mal, auch sich beteiligen und dann ist auch die Akzeptanz am Ende des Tages von dem, was dabei rauskommt, höher. Was halt auch, wie gesagt, Thema ist, das Thema Sicherheitsbeauftragte. Ich glaube, darüber haben wir letztens ja schon auch in einem Podcast gesprochen, von daher können wir, glaube ich, hier ein bisschen rübergehen. Das Thema besondere Gefahren, Notfallorganisation ist auch ein Thema, was etwas konkreter wird, Erste Hilfe. Sieht entsprechend genauso aus. Auch hier gibt es ein paar Themen mehr, wo man etwas konkreter geworden ist. Beim PSA ist man auch ein bisschen konkreter geworden, kann man sagen. Lass uns mal noch zum Ende hin auf das Thema nochmal Sicherheitskultur und auch Psychologie schauen. Denn ich glaube, wenn man zwischen den Zeilen jetzt wirklich mal reinliest, ja, wirklich zwischen den Zeilen mal reinschaut, geht es am Ende doch ja auch um Kultur. Ne? Also alles, was da steht, was man konkreter gemacht hat, ist doch am Ende der Wegweiser hin zu einer besseren Sicherheits- und Unternehmenskultur.
Ja, würde ich auch sagen. Ne? Also ich glaube, was deutlich wird, und zwar nicht nur in einem Punkt, ne? Da gibt es nicht einen Abschnitt zum Thema Kultur, sondern es zieht sich eigentlich durch, ne? Von der Gefährdungsmutter, über Siebes haben wir jetzt gesprochen, die Unterweisung, ne? Die DGUV-Regel hat einen ganz, ganz großen Wert auf die Themen der Mitverantwortung, der Verständlichkeit und der Beteiligung gelegt, ne? Und ich glaube, damit ein ganz, ganz wichtiges Signal gegeben auch, dass wir nochmal all die Elemente, die wir im Unternehmen haben, ne, von der Technik über die Organisation und und den Menschen, dass wir die miteinander verbinden müssen. Ne? Und ich glaube, dass in der DGUV-Regel ein ganz, ganz großer Schritt gemacht worden ist, zu zeigen, es geht nicht um eine formale Pflichtenerfüllung, sondern es geht darum, eine echte Sicherheitskultur zu gestalten. Und das kannst du, lieber Unternehmer, mit Führungskräften und Mitarbeitern und auch Fachabteilung, eigentlich in jedem einzelnen Aspekt der Arbeitssicherheit tun. Ne? Deshalb finde ich es richtig gut.
Ja, ich glaube, das ist wirklich eine gute Richtung, die ja eingeschlagen worden ist. Also wirklich halt zu machen, es ist halt nicht der Haken oder Checkliste, sondern es ist wirklich halt der Weg dahin mit einem ehrlich gemeinten Prozess, eine ehrlich gemeinte Vorgehensweise, das Verständnis auch zu schaffen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch Führungskräften. Ja, also quasi hin wirklich mit Handlungsanleitung für Führung, für die Verantwortung. Und ich glaube, es ist auch eine Hilfestellung, was jetzt mal Gefährdungsmutter betrifft, was mal gründlicher geschrieben wird. Und ja, es gibt viele auch Informationen, ja, Brancheninformationen, ja, gerade Brancheninformationen, immer sehr wertvoll, finde ich aus meiner Sicht. Aber es gibt viele Sachen schon, aber trotzdem hier nochmal diesen Haken zu setzen. Ja, wenn ich schon eine Konkretisierung mache, zu einer Vorschrift, dann diesen Weg zu gehen. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht gelungen, ja, würde ich sagen. Ja.
Genau, und ich finde auch, was man jetzt mal deutlich sieht, viele Dinge, die wir halt vorher in Branchenlösungen hatten und in Informationselementen, sind einfach auch noch mal eine Stufe nach oben gerutscht. Ne? Und ich glaube, das ist eben auch ein gutes Signal für den Wunsch, gute, echte Sicherheitskultur in den Unternehmen zu gestalten.
Genau, ich sag mal, am Ende des Tages kann man, wenn ihr nachlesen wollt, das Ganze auch auf der Seite der DGUV lesen. Wir verlinken die auch in den Shownotes hier unter. So, und das haben wir mal gesagt, natürlich sind Brancheninformationen immer noch tiefergehend. Und klar, wissen wir ja auch, von der Konkretisierung her geht es nach unten immer größer. Und finde ich halt sehr wertvoll, weil hier geht es wirklich nochmal, ob du ein Nahrungsmittel bist oder ob du Chemie bist, ist schon ein Unterschied, wird man noch ein bisschen genauer abgeholt. Ja, und wenn du jetzt aber sagst, pass auf hier, ne, was jetzt die DGUV-Regel 100.001 ja schon vorgibt, Kulturwandel, der Weg geht über Beteiligung, geht über Miteinander, also nicht nur Checkliste, nicht nur du musst, sondern wir wollen gemeinsam und das halt auch mit einem gewissen System. Wenn das für dich spannend klingt, wenn das für dich so klingt, als wenn es wirklich sinnvoll ist, diesen Weg zu gehen, also nicht nur Einzelmaßnahme, Feuerwehr spielen oder ähnliches, sondern wirklich hin zum Miteinander, einer Kultur des Miteinanders, wo man wirklich systematisch hinkommt, dann sind wir, glaube ich, als deutscher Marktführer und übrigens, das kann man jetzt offiziell auch sagen, Focus und Statista haben es ausgewertet. Wir gehören zu den 11 am schnellsten wachsenden Unternehmen in ganz Deutschland. Ist auch ein Zeichen, glaube ich. Danke an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nochmal eingeworfen und danke auch an unsere mittlerweile über 200 Kunden, die dazu beigetragen haben, dass das so ein starkes Wachstum ist und weitergeht. Wenn du auch dazu gehören möchtest, wenn du von unserer Expertise profitieren möchtest, ja, dann geh einfach jetzt ganz unverbindlich auf www.wandelwerker.com, buch dir ein kostenloses Erstgespräch, ja, lass uns mal kennenlernen, lass uns draufschauen, wo sind deine Herausforderungen. Ich glaube, du kannst aus jedem Gespräch was mitnehmen, ja, und ich freue mich oder wir freuen uns dann, dich auch im Erstgespräch zu hören. Bis bald und schönen Tag, gute Nacht, wenn du diesen Podcast hörst. Bis dann.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.